NDR Info. Norddeutschland.
Mit Helene Buchholz aus dem Studio von NDR Info in Hamburg. Guten Tag. Emilia, Sophia und Emma, das sind in diesem Jahr die beliebtesten Vornamen für Mädchen gewesen. Bei den Jungs waren es Noah, Matteo und Elias. Aber da es keine offizielle Statistik gibt, die das erhebt, macht das in Deutschland seit fast 20 Jahren der Wirtschaftsinformatiker Knut Bielefeld aus Ahrensburg in Schleswig-Holstein. Freiwillig, also in seiner Freizeit. Mit ihm habe ich über Trends, Methoden und Überraschungen gesprochen. Herr Bielefeld, gab es für Sie denn in diesem Jahr so eine Überraschung bei den Namen? Also irgendwas, womit Sie gar nicht gerechnet haben?
Bei den ersten Vornamen war es so langweilig, vorhersehbar wie immer. So die Top 10, das sind dieselben Namen, die es letztes und vorletztes Jahr auch waren. Eine Überraschung gab es bei den zweiten Vornamen. Tatsächlich bei den zweiten Vornamen, bei den Mädchen, seitdem ich diese Auswertung mache, seit 20 Jahren, waren immer Sophie und Marie vorne. Das ist immer noch so. Aber der Name Hope, der ist tatsächlich jetzt in die auf Platz 20 gestiegen und der war vorher deutlich seltener. Also wenn der Aufwärtstrend dieses Namens so weitergeht, dann löst der bald Sophie und Marie ab.
Hope, das heißt ja auf Deutsch Hoffnung. Haben Sie das Gefühl, dass man von diesen Namen und diesen Trends auch irgendwie so ein bisschen eine gesellschaftliche Stimmung ablesen kann?
Bei diesem Namen drängt sich der Gedanke tatsächlich auf. Es ist ja selten, dass wir jetzt so wirklich direkt die Namensbedeutung ablesen können, so wie bei Hope, das englische Wort für Hoffnung, das kennt fast jeder. Ja, und wir haben ja eben schwierige, ungewisse Zeiten. Das kann ich mir schon vorstellen, dass viele Eltern das ihrer Tochter damit auf den Weg geben wollen, die Hoffnung auf bessere Zeiten.
Was sind denn sonst noch so besondere Namen, die es vielleicht so in die Top 100 schaffen?
Mir ist jetzt aufgefallen, dass jetzt so neue Retro-Namen aufkommen. Also Retro-Namen sind Namen, die vor über 100 Jahren schon mal beliebt waren und dann in Vergessenheit geraten sind. Und jetzt tauchen Gerda, Kurt, solche Namen tauchen jetzt wieder auf. Aber die kommen zuerst immer aus Sachsen. Da werden sozusagen diese Namen neu etabliert und über die Jahre kommen die dann auch irgendwann in Norddeutschland und Süddeutschland an.
Wie sind Sie eigentlich überhaupt mal auf die Idee gekommen, diese Statistik überhaupt zu erheben?
Es hat mich interessiert, dass es seltene und häufige Vornamen gab und habe festgestellt, dass es da kaum was Fundiertes, Ausführliches so gibt. Und dann habe ich selber angefangen, die entsprechenden Daten zusammenzutragen und diese Statistiken zu machen. Das war einfach Faszination an dem Thema. Und ja, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr hat mich das begeistert.
Also es gibt bis heute keinen offiziellen Auftraggeber oder gibt es da inzwischen so Kooperationen oder so?
Also einen Auftraggeber habe ich nach wie vor nicht. Ich mache das nur aus eigenem Antrieb. Ja, Kooperation natürlich die zahlreichen Standesämter, die mir ihre Daten jetzt zum Jahresende geschickt haben. Das ist schon eine große Unterstützung und da freue ich mich auch immer sehr drüber.
Können Sie vielleicht mal mit ein paar Sätzen erklären, wie Sie eigentlich vorgehen?
Um diese Babynamen-Statistik zu erstellen, da sammle ich übers Jahr gesehen immer schon Vornamen von den Internetseiten der Geburtskliniken. Viele Kliniken veröffentlichen da die Namen der Kinder, wenn die Eltern damit einverstanden waren. Und zum Jahresende, da schreibe ich dann alle Standesämter an von den Städten, die eine Geburtsklinik haben und bitte um Zusendung der Vornamenlisten. Und sehr, sehr viele, hunderte schicken mir die Listen auch und das führe ich dann alles in einer Datenbank zusammen und werte dann die Hitlisten der beliebtesten Vornamen aus.
Soweit Knut Bielefeld, er erhebt jedes Jahr die beliebtesten Babyvornamen. Und in Hamburg im Stadtteil Harburg hat es gestern Abend eine tödliche Messerstecherei gegeben. Ein Jugendlicher ist dort nach einem Streit gestorben. Die Mordkommission ermittelt. Jana Fink.
Nach ersten Erkenntnissen war der 17-Jährige am späten Abend mit einem 34-Jährigen vor einer Flüchtlingsunterkunft in der Harburger Poststraße in Streit geraten. Die Situation eskalierte demnach wenig später, als beide in der Nähe am Großmoordamm mit Messern aufeinander losgingen. Der 17-Jährige erlitt dabei so schwere Halsverletzungen, dass er trotz Wiederbelebungsmaßnahmen im Krankenhaus starb. Sein 34-jähriger Kontrahent wurde lebensgefährlich an Brust und Bein verletzt. Ihn fanden die Rettungskräfte vor der Unterkunft in der Harburger Poststraße. Ein 19-Jähriger soll laut Polizei versucht haben, in den Streit einzugreifen. Er erlitt leichte Verletzungen. Die Spurensicherung übernahm die Arbeit und stellte unter anderem die Messer sicher. Die Polizei sucht nach weiteren Beteiligten des Streits und nach Zeugen der Tat. Der Grund für die Auseinandersetzung ist noch unklar.
Das Haus des Ehepaars Wendel in der Gemeinde Lilienthal bei Bremen stand wochenlang unter Wasser. Ein Jahr ist es jetzt her, dass das Hochwasser in Niedersachsen für großes Chaos gesorgt hat. Und besonders schwer hat es damals eben Lilienthal getroffen. Die Deiche drohten zu brechen, Anwohner mussten ihre Häuser verlassen. Mein Kollege Jan-Bastian Buck hat das Ehepaar Wendel jetzt ein Jahr nach dem Hochwasser besucht.
Das Haus der Wendels steht da, als ob nichts gewesen wäre. Wenn Dania Kuniger-Wendel jetzt durch ihr Wohnzimmer geht, ist kaum vorstellbar, wie es hier aussah am 27. Dezember 2023, als das Wasser kam.
Das ist genau hier, genau an dieser Stelle, wo wir jetzt stehen. Da stand alles unter dem Wasser. Und da war die Fliese, hier war Parkett. Ja, und das sind die Häuser. So hoch stand hier alles im Wasser, so 30, 40 Zentimeter. Und das bedeutet, die Feuchtigkeit, die stieg auch nach oben. Und danach, dann, als alles raus war, also Parkett, Estrich, Dämmung bis zur Bodenplatte. Also danach, nächster Schritt war, das Ganze trocken zu kriegen.
Nur mit viel Eigenarbeit und der Hilfe der Nachbarn konnte sie die Sanierung stemmen. Und mit finanzieller Unterstützung ihrer Familie. Erst ein Dreivierteljahr später konnte das Ehepaar Wendel wieder sein Haus beziehen. Die Frage, die sie immer noch umtreibt, was tun die Verantwortlichen?
Das müssen Maßnahmen an den Deichbau getroffen werden und auch relativ zügig, weil wenn wir hier 5 bis 10 Jahre warten, wir wissen nicht, wann es wiederkommt. Theoretisch kann es auch dieses Jahr wiederkommen.
Das ist die große Angst, nicht nur bei Kuniger-Wendel. Viele Menschen in Lilienthal wissen, dass die Gemeinde haarscharf an einer Katastrophe vorbeigeschrammt ist. Wenn Jürgen Weinert aus dem Krisenstab heute auf dem Wörpedeich steht, dann kann er sich noch gut daran erinnern, wie der sich angefühlt hat.
Gallertartig fühlte sich das an. Wenn man tatsächlich einen Schritt hier gemacht hat, war es 2 Meter weiter, dass die Bewegung da zu spüren und auch zu sehen war. Und wir hatten an einer Stelle wie ein kleiner Springbrunnen oben direkt auf der Deichkrone, wo das Wasser tatsächlich oben raussprudelte. Wir hatten hier mit Sandsäcken verstärkt schon oder erhöht. Ansonsten wäre das Wasser tatsächlich, wenn die Sandsäcke nicht drauf gewesen wären, schon überweggelaufen. Das war hauchdünn, das muss man tatsächlich so sagen. Wir hatten mit einem Berater vom Technischen Hilfswerk hier gestanden und der Berater sagte zu dem Zeitpunkt, dass es für ihn gar keine Frage mehr ist, ob die Verwallung hält. Sie wird nicht halten, die Frage ist nur, wie schnell sie bricht.
Der Deich brach nicht. Mittlerweile hat Lilienthal den Deichfuß verstärkt. Und zur Sicherheit wird noch eine neue Zufahrt für Hilfskräfte gebaut, falls nochmal Sandsäcke gebraucht werden. Auch Bremen auf der anderen Seite der Wümme tut etwas. Direkt an der Grenze zu Lilienthal wird ein innenliegender Deich auf 600 Metern Länge verbreitert. Außerdem werde ein Deichverteidigungsweg gebaut, erklärt Stefan Levin vom Deichverband Bremen.
Letztlich ist dieser Weg dafür da, dass wir an Ort und Stelle da, wo wir eben Probleme haben oder wo diese Aufweichung stattfindet, dass wir da gezielt mit dem Fahrzeug direkt hinfahren können, dort die Sandsäcke abladen und dann gleich vor Ort legen können. Und hier, wo wir hier jetzt stehen, hatten wir sogar das Problem, dass auch auf der Binnenseite natürlich Grundwasserstände hoch waren. Es hat viel geregnet, Wasser kam durch den Deich und auch hier hatten wir mindestens 1 Meter Wasserlage.
Viele Häuser, die überflutet wurden, liegen aber außerhalb eingedeichter Bereiche. Auch das von Dania Kuniger-Wendel.
Wenn die überflutet werden, und das ist jetzt wieder ziemlich viel Wasser da, also da kriege ich ganz, ganz schlechte Laune und ich kriege eigentlich Angst, ja. Weil wenn es wieder kommt, was mache ich dann? Ich weiß es nicht, ob wir das dann nochmal so schaffen.
Der Nachbar von Dania Kuniger-Wendel will sich darauf nicht verlassen. Er hat sein Haus auf 1,5 Meter abgedichtet und Schotten vor Türen und Fenstern eingebaut. Denn niemand weiß, ob das nächste Hochwasser nicht doch kommt, bevor die Gemeinden für mehr Schutz gesorgt haben.
Anfang Januar ziehen wieder tausende Kinder und Jugendliche als Sternsinger von Haus zu Haus. In diesem Jahr unter dem Motto »Erhebt eure Stimme, Sternsinger für Kinderrechte«. Heute kommen bereits rund 250 von ihnen ins emsländische Lorup. Dort wird sie der Osnabrücker Bischof Dominikus Meyer segnen. Klaus Halstrup berichtet.
In Workshops werden die Sternsinger auf das vorbereitet, was das Motto aussagen will, dass weltweit Kinderrechte häufig mit den Füßen getreten werden. Etwa 250 Millionen, vor allem Mädchen, gehen nicht zur Schule. 160 Millionen Kinder müssen arbeiten, viele werden ausgebeutet. Dazu kommen Gewalt, Missbrauch oder ein verwahrlostes Leben. Mit der Aktion der Sternsinger sollen Kinder und Jugendliche ermutigt werden, werden, sich mit Gleichaltrigen auf allen Kontinenten für ihre Rechte einzusetzen und vor allem für den Schutz und die Rechte der Kinder am Rande der Gesellschaft. Dazu kommt natürlich noch das Geld, das gesammelt wird. Allein im Bistum Osnabrück kamen bei der letzten Aktion 1,25 Millionen Euro zusammen, im Bistum Hildesheim knapp 1 Million. Bundesweit waren es 46 Millionen Euro. Das Geld geht ohne Abzug an das Kindermissionswerk Die Sternsinger. Verteilt wird es dann an knapp 2.300 Projekte, die Kinder weltweit unterstützen. Am 6. Januar reisen 4 Kinder aus dem südlichen Emsland zusammen mit gut 100 anderen Sternsingern noch zum Empfang im Bundeskanzleramt in Berlin. Sie hatten sich dafür beworben und das nötige Losglück.
Der große Beethoven ganz zum Schluss. Seit 37 Jahren ist Mihai Belu Mitglied der Norddeutschen Philharmonie Rostock. Am 31. Dezember wird sein letzter Arbeitstag sein. Dann erklingt die 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven beim Silvesterkonzert im Großen Haus des Volkstheaters. Vanessa Kiaulin mit einem Porträt.
Er blickt auf ein erfülltes Leben am Volkstheater Rostock zurück, sagt Mihai Belu, als wir uns für das Interview in einem kleinen Probenraum im Theater treffen. Im großen Saal läuft gerade eine Adventsvorstellung. Der 64-Jährige grinst verschmitzt und ist ein wenig aufgeregt. Für ihn ist so viel Aufmerksamkeit ungewohnt, sagt er. Dass er bald in Rente geht und nach fast 4 Jahrzehnten das Rostocker Theater verlässt, hat Mihai Belu noch nicht richtig realisiert.
Vermutlich wird ein bisschen hart. Ich freue mich, dass es mit so einem Konzert endet, wird vermutlich auch alles ein bisschen traurig sein. Ich kann Ihnen vielleicht erst danach antworten, also im Moment weiß ich nicht. Ich freue mich erstmal, auf jeden Fall, dass die Rentenzeit erreicht wurde, dass ich relativ gesund bin und hoffe, dass ich zusammen mit meiner Frau und meiner Familie auch noch die Zeit genießen werde danach.
Mihai Belu und seine Frau sind 1981 aus Rumänien nach Deutschland gekommen, um hier in den Orchestern und Theatern der DDR aufzutreten. Sie spielten zunächst Klavier und Geige in Rudolstadt in Thüringen. Seit 1987 ist das Paar in Rostock. Das war zunächst überwältigend für sie.
Durch die Größe alleine. Also, dort war ja eine C-Orchester zum Beispiel. Hier sind wir in einem 90-Mann-A-Orchester. Also schon fast das Doppelte an Gewaltkraft. Ne? Und das ist schon ein bisschen imponierend.
Musik hat ihn schon immer in ihren Bann gezogen, sagt der Violinist. Seine Liebe zur Geige hat er bereits mit 4,5 in einem Spielzeugladen in Rumänien entdeckt.
Angefangen hat mit einer Blechgeige, die ich unbedingt haben wollte, in einen Spielzeugladen. Mein Vater hatte kein Geld dabei. Ich habe irgendwie vermutlich so viel Druck gemacht, dass er entweder gleich oder am nächsten Tag, weiß ich gar nicht mehr, hingegangen ist und mir die Geige gekauft hat. Und das Ende vom Lied war, dass er, ich weiß nicht mehr, 2 Jahre später oder sowas, mit einer richtigen Geige nach Hause kam.
Es folgte eine Schullaufbahn in einem speziellen Musikgymnasium. Das Musiklyzeum bereitete ihn auf seine Karriere als Musiker vor. Eine Solokarriere habe er aber nie angestrebt, sagt Mihai Belu und grinst. Dafür hätte er noch sehr viel mehr üben müssen. So oder so sei Geige zu lernen ein Leistungssport.
Ja, wenn man neue Geige lernen möchte, auf jeden Fall, wenn das von dem Kind alleine kommt und nicht von den Eltern. Und wenn er soweit geschafft hat, dann sehr gerne auch im Orchester. Es ist ein super schönes Leben. Also ich kann mich nicht beklagen, wie viele über ihren Beruf sagen, das ist der schönste Beruf der Welt.
Schnelle Stücke mag er besonders gerne, sagt Mihai Belu. So ein richtiges Lieblingsstück hat er aber nicht. Er spielt vieles gerne.
Dvořáks Symphonien, die 7. zum Beispiel. So das mit den 7. auch bei Beethoven finde ich die 7. auch eine seiner schönsten. Die 1. von Mahler, von den Opern. Ja, sind ja auch sehr viele. La Bohème, die hatten wir auch mal vor kurzem hier gehabt. Die Schicksalsoper, Zauberflöte, Carmen und die Fledermaus, die einem sein ganzes Leben so begleitet.
Und so ganz will er seine geliebte Geige auch im Ruhestand nicht an den Nagel hängen. Wenn der Norddeutschen Philharmonie Rostock ein Geiger fehle, springe er sehr gerne ein, sagt er und lacht. Aber er will sich jetzt vor allem seiner Familie widmen und mehr Sport machen, Bogenschießen und Tischtennis. Eines ist Mihai Belu dann doch noch ganz besonders wichtig. Seinen Kollegen Rainer Becker erwähnen. Auch er verlässt nach 38 Jahren das Orchester, fällt aber krankheitsbedingt gerade aus.
Danke, Rainer. Und wir wünschen dir auch alles Gute. Die Kollegen werden dich auf jeden Fall vermissen.
Am Silvesterabend spielt Mihai Belu also ohne seinen Kollegen ein letztes Mal die 9. Sinfonie von Beethoven. Das sei Tradition am Jahresende, sagt er. Und gleichzeitig ein schöner Abschluss seiner über 40-jährigen Musikerkarriere.
Vanessa Kiaulin berichtete aus Rostock.